Herzlich willkommen beim Sorgen-Podcast Hamburg im Jahre 2023. Also schön, dass jetzt können wir mit den ernsten Dingen beginnen.
Klar. Mal guten Morgen nochmal.
Guten Morgen, Lars.
Na, guten Morgen. Also, wir wollen ja kein Geheimnis draus machen, dass wir das ja auch durchaus mal an einem Morgen aufzeichnen und nicht nur mitten in der Nacht mit Weingläsern in der Hand. Aber mein Morgen war heute nicht so schön. So ein klassischer Morgen eben. So, mit allen Fehlern, die da so passieren.
Du lass erstmal alles rauskommen.
Ach ne, ja. Also nachts Kinder, die den Schlaf rauben, weil sie, was ja auch sehr niedlich ist, zu dir ins Bett kuscheln kommen, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, Tango tanzen im Bett oder sich einmal quer von A nach B wälzen und zwar im Minutentakt. Das ist das eine. Und das andere, dann war heute irgendwie alles zu spät. Und dann so sinnlose Diskussionen über Helme, die man aufsetzen muss oder nicht, so Kinder, die zur Schule müssen. Und dann, ja, komme ich runter zu meinem Fahrrad. Das Fahrrad kaputt, muss ich erstmal reparieren. Ist es gerade repariert, fängt es an zu regnen. Ja, gut, es ist in Hamburg keine Überraschung, aber... Dann kommt man hier so ins Büro gefahren, dann fährt gerade der Fahrstuhl weg. Wir haben hier so einen Fahrstuhl, so eine Art Lastenfahrstuhl. Dann kam auch noch unsere Haushaltsunterstützung. Kam viel zu früh, auch war nichts vorbereitet und dann musste man das irgendwie auch noch alles und so war ich völlig, also.
Du hast für sie noch nicht geputzt, oder?
Man muss ja so ein paar Sachen vorbereiten. Also man kann natürlich den Trümmerhaufen Haushalt so dieser armen Dame überlassen. Dann dauert es aber irgendwie alles länger und dann wird ihr nicht fällig und ihr hat ja irgendwie auch noch andere Sachen auf dem Zettel. Und dann muss man ja irgendwie vorbereiten. Ja. Naja, also war ich also durchgespitzt, gestresst, durchgenässt vom Hamburger Regen. Bin ich hereingeflitzt. Ja, jetzt gönne ich mir diesmal übrigens einen Amicelli. Letztes Mal hat sich aber mein Duplo-Genuss besperrt. Und jetzt habe ich es gerade noch geschafft, mir einen Kaffee zu machen. Und ich werde sicherlich während unseres Podcast, wenn mir dann mal fade wird, wenn es wieder zu den Nietzschen Ausschweifungen kommt, dann mache ich mir mal noch ein. So, das dazu. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Sorgen-Podcast Hamburg im Jahre 2023. Also schön, dass jetzt alles raus ist. Jetzt können wir mit den ernsten Dingen beginnen. Und wir haben
alles
ja
Luxusprobleme. Ja. Wein
unter den
10-Minuten-Rahmen
geschafft. Das freut mich wirklich sehr. Ja, genau, Luxusprobleme. Aber nein, manchmal ist es ganz gut, wenn es sich nicht aufstaut und du es einfach allen hier uns erzählen kannst.
Oder? Ja.
Wir sollten vielleicht irgendwie so eine Taste noch mit einbauen, so überspringen das Intro, oder damit es dann irgendwann...
Meinst du wie beim Bingen, also wie beim dauerhaften Serien gucken, wo man Intro und Zusammenfassung überspringen kann und dann auch keinen Abspann hören muss und keinen Schlussgefasel, sondern dann auch direkt zur nächsten Folge?
Ja,
stimmt.
Ist das für dich nervig? Also weil ja eigentlich ist ja gerade der Abspann eine Würdigung für all die mitgemacht haben. Und wenn man das so überspringen kann, dass eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen wird, ist das... Lars, also dein Kameramann hat mir mal erzählt, dass das eine richtig wichtige Sache ist, dass du da hinten im Abspann drin stehst und da wahrgenommen wirst und da das als deine Referenz nimmst, was wir als normal Fernsehzuschauer eigentlich niemals irgendwie...
Na, ich glaube, man muss da mal zwei Sachen unterscheiden. Also natürlich ist es für die Profis wichtig oder interessiert mich als Profi-Zuschauer schon, wer das gemacht hat, ja. Und gerade wenn du jetzt so wie wir in der, ich komme ja jetzt nicht aus dem Fiction-Bereich, also aus dem Film, Kinofilm, szenischer Film, sondern aus der Doku, da willst du wirklich wissen, so, Mensch, ey, da war ein Typ, der hat geile Bilder gemacht oder tolle Interviews geführt oder sowas. Und da ist so ein Abspann schon interessant, aber zu 99% ja ausschließlich für Profis. Also einfach, um zu wissen, ey, das ist ein cooler Typ. Den kann ich mir auch mal zurecht casten und den kann ich auch mal irgendwie auf eine Produktion mitnehmen. Insofern ist das dann schon für so einen Kameramann oder einen Redakteur, Cutter oder sowas wichtig. Aber für ganz ehrlich, für den Zuschauer ist das bums egal. Ja. Ich weiß, es gibt so früher im Kino, bleibt mal sitzen, guckt sich den Abspann an und ne, das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Ja, also ich finde das insofern kann man das immer nur empfehlen, sich bei so einer großen 2,5-stündigen Kinosause mal den Abspann anzutun, der dann ja locker nochmal 10 Minuten hat, dass einem klar wird, wie viele Menschen, also vor allem bei Hollywood-Produktionen, da mitmachen. Das kann man ja mit europäischen Produktionen nicht vergleichen. Das sind ja, weiß ich nicht, gefühlt 10-mal so viele. Einfach weil es halt auch ein Staatsakt ist.
Warum? Ist so viel aufwendiger oder haben die mehr Kohle oder ist das mehr... warum sind da so viel mehr Leute zugegen als beim Tatort?
Gut, Tatort ist natürlich auch ein tragisches Beispiel. Muss bekennen, liebe Zuhörer, verzeihen Sie es mir, ich bin kein Tatort-Fan und ich kann auch dem deutschen Krimi, ich verstehe das nicht. Also das Einzige, was dem deutschen Fernsehen einfällt oder den deutschen Fernsehsendern, sind Krimis in allen Varianten. Der Tatort, der Polizeiruf, weiß ich nicht, Soko, der Alte, was auch immer. Ich weiß nicht, die Welt besteht nur aus Kriminalität. Also der große Unterschied ist der, dass die das, was total richtig ist, wenn sie einen Film machen, das sehr viel entschlossener angehen. Ne? Also die Deutschen oder wir Deutschen, dann das ist so ein Finanzierungs, jetzt macht dann halt irgendwie ein Sender, der will dann aber irgendwie keinen haben, der mit da reinspricht. Also die sammeln nicht groß Geld, sondern die machen das dann eben. Ab und an gibt es nochmal eine Filmförderung oder irgendwie sowas, eher auch nicht. Ich meine, unser Oscar-Preisträger, der Deutsche, im Westen nichts Neues, der hat das ohne Filmförderung gemacht. Ne? Der war einfach ein pfiffiger Zeitgenosse. Also sowieso Glückwunsch und Respekt. Und bei den Amerikanern geht das halt einfach, das ist eine groß angelegte Angelegenheit. Also mit sehr, sehr viel Geld. Und dann willst du natürlich die besten Leute haben und dann sicherst du das, deine Investition eben auch ab. Ja, dann wird das nicht eben so ein bisschen und gucken wir mal, sondern da wird entschlossen, werden die besten Leute gecastet, und zwar für jede Position in so einem Film. Also von einem Showrunner über einen Produzenten, über einen Regisseur, über die Schauspieler, bis hin zur Maske, dem Produktionsfahrer, dem Gaffer-Typen, der den ganzen Tag irgendeinen Kram abklebt, Location-Scout, da wird überall geguckt, dass das die Besten machen. Dementsprechend gibt es ja auch eigentlich immer ganz gutes Geld bei solchen Produktionen, einfach um deine Investition abzusichern, die sich dann am Ende ja auszahlt. Also du musst ja, wenn diese ganzen Box-Office-Geschichten, also klar ist dann halt, Avatar, Harry Potter, keine Ahnung, da reden wir ja von mehreren hundert Millionen, die da in die Hand genommen werden um so eine Filmproduktion. Das ist ja ein Staat, der da unterwegs ist.
Was sich ja auch maximiert hat. Ich erinnere mich an meine frühe Jugend, da war ein Film für 2 Millionen, war richtig, richtig teuer und richtig gut. Also jetzt, wenn du jetzt von mehreren hundert Millionen redest, ist das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Kann da werden Städte gebaut. Also da werden Städte sowas gebaut. Ja, also muss man sich auch, also Kulissen, also stadtweise extra für Filme oder Inseln erschaffen.
Ich habe das bei Harry Potter gesehen. Also das ist ja enorm, was dort.
Ja, auch Herr der Ringe. Die Kulissen sind ja in echt angelegt worden. Ja, da wurde gebaut, gebastelt, Burgen wurden erschaffen, ja. Hobbitgärten, Häuschen, Buden, Höhlen, alles Mögliche. Und dann sind die am Anfang, sind natürlich diese 200, 250, 300 Millionen Kosten für so einen Film viel. Ja, aber wenn das Ding dann 1 Milliarde einspielt, dann ist das halt ein großes Business. Und dann stehen natürlich in der Finanzierung da auch Banken und Investmentfonds und weiß der Kuckuck was dahinter, die auch ganz klar auf Benefit gucken. Ja, und in der Wirtschaft hast du es halt nun mal so, dass die Leute dann eben dazu neigen, sich nicht den Billigsten am Markt zu suchen, sondern denjenigen, der, egal was es kostet, ihn aber garantieren kann, dass der Film funktioniert und sein Geld einspielt. Ne? So kommen ja diese enormen Gagen gerade für dann eben die die Top-Schauspieler zustande, weil die dann eben wissen, wenn die jetzt einen haben, der jetzt en vogue ist, ein Schauspieler, dann ist das ja wie so eine Art Garant, dass dieser Film funktioniert. Und dann, wenn jetzt so ein Cumberbatch oder sowas, ne, der ist en vogue, den mögen die Menschen, der funktioniert, dem kannst du gefühlt jede Rolle in die Hand drücken und das wird was. So, das weiß der halt auch und deshalb sagt er eben am Anfang, das erste Mal irgendwie einen Hollywood-Film gemacht, wollte er noch 10 Millionen. Wenn er dann zum 5. Mal diesen komischen Superzauberer da in der Marvel-Welt gibt, ich weiß nicht, was der kriegt, 20 oder 30 Millionen oder irgendwie sowas. Und dies ist auch insofern gerechtfertigt, dieser hohe Preis, weil du am Ende derjenige bist, der dafür sorgt, dass der Film funktioniert, ja, und dementsprechend alle ihre Gelder kriegen. Denn wenn da ein Film von, keine Ahnung, in so ein Ding 100 Millionen reinsteckt, bei den Kosten von 300 Millionen. Das heißt, sie sind mit 33% am Gewinn beteiligt. Das Ding macht 600 Millionen Gewinn dann am Ende. Dann haben die A ihr Geld reingekriegt und dann nochmal 200 Millionen verdient. Also, und dann sind die 30 Millionen für den Top-Schauspieler wieder im Verhältnis wenig. Und diese Art von Entschlossenheit und professioneller Herangehensweise sorgt dann eben dafür, dass die Filme erfolgreich sind, dass sie funktionieren. Da wird auch ein ganz anderer Aufwand betrieben und geguckt, wer könnte das gucken, an welches Zielpublikum geht das. Da wird auch lange über ein Datum gefeilscht, wann was veröffentlicht wird und so. Es wird einfach sehr viel, ich will jetzt dem deutschen oder dem europäischen Filmfernsehen jetzt da keinen Dilettantismus vorwerfen, aber diese Art von Entschlossenheit und Professionalität, das merkt man auch, wenn man mal in Hollywood unterwegs ist, ist einfach auf einem ganz anderen Level.
Was ja auch enorm ist, dass während der Corona-Zeit so viele Premieren einfach verschoben wurden. Und wenn man sich dann überlegt, was da an Investment hintersteht, was dann einfach nach hinten geschoben wird, ist das, finde ich, schon enorm. Was ich mich massiv und immer frage, wie kann man so einen Film refinanzieren? Also woher kommen dann letztlich das Einkommen des Ganzen? Wenn ich ins Kino hier in Deutschland gehe, da sitzen da 3 Leute, also mit mir dann 4 oder 5.
Na gut, also der besteht ja nun immer aus, also früher war natürlich das, ganz früher war das Hauptgeschäft das Kino. Da ist auch ein Film sehr lange im Kino gewesen. Das hat sich massiv verändert. Allerdings sind auch die Ticketpreise, finde ich, brutal nach oben gegangen. Also so ein Kinobesuch zu zweit. Also wenn du mit der ganzen Familie ins Kino gehst, dann ist ja gefühlt eine Ratenfinanzierung irgendwie.
Wenn jeder irgendwie Popcorn nimmt und Cola oder.
Das soll ja auch so sein, ja, aber dann ist ja, das wird der Rucki-Zucki dreistellig. Also das hat sich verändert, das Kino selbst ist insofern nur noch wichtig oder vor allem da wichtig, dass so dieser Attention-Punkt da ist. Ne? Dass, also wenn ein Film in die Kinos kommt, auf jeden Fall, egal wie viele Leute das sind, aber zumindest wird drüber gesprochen, weil dann eben auch die ganze Plakatierung funktioniert. Ne? Du kriegst das in die Menschen rein. Du hast halt, die Premiere ist in einer Woche und dann machst du halt in der ganzen Stadt, auf der ganzen Welt sozusagen, in jeder Stadt zu jedem Zeitpunkt, wenn dann auch die entsprechenden Synchronisationen fertig sind, etc., machst du eben jeweils so eine Kampagne. So. Und der Kinostart, also dieser Anlass des Kinostarts, gibt dir eben auch Möglichkeiten, diese ganze PR-Maschine loszutreten. Also gehst dann an die Fernsehsender ran, bietest dann Interviews an. Also musst du dir ja vorstellen, der Film startet, was weiß ich, am 1.10. in Amerika. Wird dann ja auch immer auf Mitte der Woche oder gegen Wochenende, gibt es ja auch eine riesen Diskussion, wann so ein Film startet. Und dann wird eben entsprechend vorher kommen dann die ersten Trailer, werden über Social Media gelauncht, es wird neugierig gemacht, dann irgendwie, ich meine, die Dreharbeiten sind, keine Ahnung, ja irgendwie 2 Jahre zurück oder ein Jahr zurück, aber dann kommen natürlich so die ersten Posts von den Schauspielern, so vom Set, ja, hier, das und das und so, ja, um diese Maschine ins Rollen zu bringen. Dann so, ich sag mal, 1 Woche, 2 Wochen vorm Start in dem jeweiligen Land. Das ist ja bei den ganz großen Filmen immer mit so einer Welttournee verbunden. Ne? Also die 3 wichtigsten Schauspieler und der Regisseur und keine Ahnung, noch irgendwer. Die fliegen dann von Land zu Land. Jeden Tag ein anderes. Da sind dann halt so Premieren. Also gibt's dann, also die wichtigsten Märkte. Also es gibt in Nordamerika Start. Okay, das ist eins. Dann irgendwie einmal in Brasilien und nochmal also die Südamerika-Start, dann die Europa-Premiere und dann so geht das. Und im Rahmen dessen können sich dann im Fernsehen dann dafür Interviews mit eben diesen Topstars anmelden. Interviews, die du sonst ja nie kriegen würdest. Also Sharon Stone oder weiß der Kuckuck was, wie die alle heißen. Da kannst du ja nicht anrufen und sagen, ich hätte gerne mal so über den Weltfrieden mit ihnen gesprochen. Da meldet sich keiner, sondern aber im Rahmen dieser Filmpremieren, so auf roten Teppichen oder so in speziellen gesetzten Interviews vorher, hast du eben dann als Journalist die Chance, die irgendwie zum Film befragen und natürlich, wenn du das irgendwie geschickt verpackst, irgendwie auch noch sonst was aus deren Leben zu erfahren. So, und diese Maschine rollt dann eben los und dann ist der Anlass eben das Kino und wenn dann eben genug an den ersten 2, 3 Tagen, also Boxoffice, also Erfolg im Ticketverkauf ist, dann ist der Film erstmal erfolgreich. Ob der dann noch die nächsten Wochen irgendwie Geld einspielt, ist, hat auch eine Wichtigkeit, geht dann vor allen Dingen auch um die Kinos selber. Aber dann geht schon die nächste Einkommensstufe los. Also am Kino wird, an der Kinokasse wird Geld verdient und dann gehen die Filmrechte los. Also früher hat es ja Jahre gedauert, bevor so ein Film auf VHS, also auf Videokassette rauskam, dass man die kaufen konnte. Vorher gingen die noch in die Videotheken, also in den Verleih. Das gibt's ja so heute letztlich nicht mehr. Ne? Heute gibt's ja quasi nur zwei Wege, entweder Streamer oder normaler Fernsehsender. Und dann sind die Streamer natürlich schon alle relativ weit vorne und haben dann Filme relativ schnell. Ja, also hier Netflix und Co. Vorher haben sich meistens, kann man die Filme ja, wie man die viel fliegen und gerne fliegen, im Bordprogramm eines Flugzeugs. Das hat sich auch als Markt irgendwie, da gibt's auch nochmal Geld.
Flugzeug kommt vor Stream?
Ja, kommen die immer sehr früh. Da kenne ich jetzt das Geheimnis auch nicht, aber die kommen sehr, sehr früh. Die kommen auf jeden Fall vor dem Streamer. Und ganz zum Schluss kommen dann nochmal die ganzen Verwertungsketten über klassische Fernsehsender. Die dann auch natürlich für eine gewisse Nachhaltigkeit sorgen und eben auch dann eben so ein Fernsehsender, wenn der dann eben so Geld in die Hand nimmt, der weiß dann ja, also was weiß ich, für Jurassic Park oder sowas, ne, das ist ein Ding, was funktioniert, das läuft. Den kann man immer mal wieder zeigen und die kaufen dann eben Rechte für was weiß ich, 5 Jahre und über einen Zeitraum von 5 Jahren können sie das Ding 6-mal ausstrahlen. So funktioniert, so hält halt so ein Film vor. Und dann kommt natürlich jetzt gerade in den Fällen von Marvel oder Star Wars natürlich dieser ganze Merchandise dazu. Also geht ja, weiß ich, so eine Darth Vader-Figur kostet, was weiß ich, 40 Euro. Die in der Produktion kostet die 1 Euro, ja. Aber die Rechte daran sind ja so krass. Also der George Lucas, der hat ja allein die Rechte, glaube ich, für Filme. Also nur die, also ist nichts rein das Recht, Merch produzieren zu dürfen, für 4 Milliarden verkauft. Also hat sich
erklärt eigentlich.
Ja. Also so wird letztlich da Geld verdient. Und die Streamer sind natürlich, und das merkt man ja immer stärker, und auch das ist ein Effekt von Corona, dass dann eben anfangs wurden quasi die Filmpremieren, weil das dann einfach, man vielleicht auch Angst hatte, dass ein Film an sich zu alt wird oder zu unaktuell, keine Ahnung, ist dann die Premiere eben auch zu den Streamern gelegt worden. Da hat man gesagt, okay, man verzichtet auf diese ganz große Announcement-Geschichte, weil dir diese Presse-Attention dann wegfällt. Aber okay, und inzwischen ist es so, dass die Streaming-Dienste wie Netflix und Disney und so viele krasse Eigenproduktionen haben, die sie dann aber auch plakatieren, wo sie eben auch inzwischen an die Fernseher dann rangehen, wo es auch PR-Kampagnen gibt, also diese ganzen Derivate, gerade aus diesem Star Wars, aus dieser Star Wars-Welt, da ist es so mit Mandalorian etc. Da gibt's richtig, die werden natürlich auch, da werden die Top-Acts auch in die typischen Talkshows geschickt und zu Gut, Letterman gibt es nicht mehr, aber Jimmy Kimmel und wie sie alle heißen. Dass sozusagen das Kino tatsächlich, ich will jetzt sagen, jetzt abseits gedrängt wird. Also die Hollywood versucht das schon sehr und pusht das auch sehr. Und die Schauspieler selber sind auch da wahnsinnig dran, sind immer eben hier und nur im Kino. Aber das Kino hat es zunehmend schwerer.
Was ja jetzt gerade in Bezug auf Premieren so einer der Gründe ist, warum bei diesen ganzen Cartoon-Geschichten Prominente mit vorsprechen, damit sie da irgendwelche um die Welt schicken können bei den Premieren und die dann zeigen können, weil Cartoons ja eigentlich kein Gesicht haben. Also
genau.
Ich habe mich früher immer gewundert, warum, keine Ahnung, Frau Engelke da noch irgendein Comic nachsprechen muss, ob das kein anderer kann oder ob das nicht andere besser können, aber einfach, dass sie Gesichter haben, dass sie da eine gewisse Prominenz haben, die dann bei den Premieren ihr Gesicht hinhalten können. Die Kinos selber, hast du eine Ahnung, wie die sich dann finanzieren? Also ich habe mal gehört, dass nur die Werbung denen so viel bringt, dass eigentlich kein Zuschauer letztlich im Kino sein muss und die Kino gerade dadurch und natürlich durch die staatlichen Subventionen entsprechend überleben.
Also ich habe also vom Kino-Business leider gar keine Ahnung, aber ich meine auch die Werbung verkauft sich ja nur dann, wenn der Werbende irgendwie eine gewisse Garantie hat, dass da so und so viele Leute sitzen. Also einfach nur eine Werbung laufen lassen und dann sitzt da gar keiner drin, ist ja irgendwie auch doof. Sicherlich ist die Technologie ist ja einfacher geworden, also die ganzen Projektoren, die Filme kommen digital. Es muss jetzt keine Filmrollen mehr dupliziert werden oder es sind ja auch so enorme Kosten. Das hat sich ein bisschen verändert. Dafür sind natürlich so die Soundsysteme hochgegangen. Also der Aufriss, der dann so, also das Kinoerlebnis ist ja schon geil. Ja. Keine Frage. Du sitzt da vor so einem 20-Meter-Ding da in einem teilweise ja, das hat sich ja deutlich verbessert. Ja, ich erinnere mich noch an Kinos. So hast du gefühlt auf der Bierbank gesessen oder auf irgendeinem fiesen Holzstuhl, wo du dich wirklich, also was wirklich mühsam war. Und inzwischen hast du hier Doppelcouch und Füße hoch und Man kann im Kino essen, da werden Speisen gebracht und alles Mögliche. Also das Kino wird schon noch stärker zum Event und dann mit Sound und allem drum und dran. Das ist ja was du zu Hause nur bedingt nachbilden kannst. Für zu Hause sprechen zwei Dinge. Fernseher sind massiv größer geworden. Also das ist ja, ne?
Und das Soundsystem ist...
ganz ehrlich, ich habe zu Hause so ein Standard, also vielleicht ein bisschen größer, aber so ein Samsung, was glaube ich die halbe Welt hat. Ich brauche da, und ich bin totaler Audio-Freak, ja, also hier so im Büro, Studio etc., da habe ich irgendwie ganz fetziges Zeug, aber ich finde, dass selbst die eingebauten Boxen, Soundsysteme in so einem Standard-Fernseher oder vielleicht ein bisschen besseren schon so gut ist, dass ich da keinerlei Nachbesserungsbedarf habe. Und der Vorteil dessen, dass ich entscheiden kann, wann ich das gucke, also weißt du selber, mit Kindern ist das ja alles dann immer nicht so einfach. So ein Kinobesuch ist A, teuer, B, muss der auch geplant und organisiert werden. Da müssen Termine frei sein auf allen Seiten. Da müssen Babysitter und so weiter.
Abrutscht, ja. Haben dich eigentlich dieses Jahr die Oscars geflasht? Also hatte ich das da irgendwie...
Nee, ich habe es gar nicht...
Abgeholt, mitgenommen?
Null. Also ich habe das hab im Vorfeld verfolgt.
Ich dachte, es wäre gerade...
Nee. Das ist ja so ein ganz großes Industrieding, ja. Und ich verstehe schon auch so die anderen Weltmärkte, wie die Chinesen und Inder und so, dass sie, klar, schielen irgendwie alle nach Hollywood, da werden die Trends gesetzt, aber... Am Ende ist das dort, ist das ein zutiefst nordamerikanisches Ding. Ja, dass es jetzt mal so ein deutscher Film geschafft hat, so richtig Attention, also richtig Achtung zu bekommen, finde ich toll. Aber der ist halt auch
aber nicht mindblowing.
Geiler Film, aber ja. Nee, ich bin jetzt nicht so der Oscar-Fan.
Ah, okay. Also ich dachte, ich fand es erschreckend, dass es nach einem Tag schon durch war, das Thema, und keiner mehr drüber geredet hat. Das fand ich durchaus spannend für eigentlich so ein Jahresereignis, was ja so mit dem Super Bowl letztlich gleichgesetzt wird dann irgendwo in der Gesamtwahrnehmung, dass Leute nachts wach bleiben und sich das anschauen und da eigentlich hin und her und dann eben, dass ein deutscher Film so diese wahnsinnige Aufmerksamkeit da bekommen hat. Weißt du, was ausgeschenkt wurde beim
Nee, das weiß ich. Stimmt, jetzt kommst du zu den interessanteren Themen. Nee, das habe ich, aber in eine interessante Frage und ich hoffe, du hast eine spannende Antwort darauf.
Wir hatten in der Tat vor genau einem Jahr darüber geredet, weil ich den das erstmal probiert habe. Das war der Champagner von Brad Pitt, Fleur de Miraval, der da ausgeschenkt wurde. Und die Pulle liegt jetzt mittlerweile, ich glaube, auf dem amerikanischen Markt bei $600. Das ist
Chapeau.
Dann schon nicht schlecht. Das ist ja so, dass ich glaube, das jüngste Champagnerhaus, was begründet wurde. Und eigentlich durchaus eine richtige Erfolgsgeschichte, wahrscheinlich auch dadurch...
Mensch, der Brad Pitt, der weiß, wie es geht. Der hat ja übrigens auch ein Studio gegründet. Ne? Ich weiß nicht, ob das da mitten in den Weinbergen ist, aber er hat so ein mega fetziges Soundaufnahme-Produktionsstudio, was man mieten kann, gegründet und promotet es immer auf den diversen...
Du meinst Medien. Aber nicht, dass das Studio, was auf Miraval, also auf dem Weingut in der Provence ist, oder? Weil das ist ja historisch, also da haben ja wirklich sehr kultige Leute wie, keine Ahnung, Pink Floyd, The Wall wurde dort aufgenommen, ACDC, Rammstein haben dort aufgenommen.
Nee, ich meine, aber das ist ganz neu und fancy und super designt und weiß der Kuckuck was, musst du mal...
Hat aber wahnsinnig viel Historie, also das ist so... Von der Akustik wohl so einer der, ich müsste aber, da bin ich jetzt leider nicht so bewandert, aber was ich da interessant fand, das verbindet uns beide ja auch, dass so dieses Promi-Wein-Thema gerade unglaublich gefeiert wird und unglaublich gelebt wird. Jetzt, ich komme ja gerade von der Pro-Wein wieder. Ich habe ja im Frühjahr immer so relativ viele sehr, sehr interessante Termine und Messen und so weiter und unter anderem der Wein von Kylie Minogue wurde da ja rauf und runter und sie war da ja selber auf der Pro-Wein und Schlag mich tot und also es ist so einer der Ereignisse schlechthin gewesen, aber eben auch andere sehr prominente Persönlichkeiten sind da ja oft zugegen, wie eben unser lieber Günther Jauch, der ja witzigerweise GG innerhalb des Gebietes genannt wird. Also Jauch-Joker, weil er so viel Aufmerksamkeit auf das Gebiet letztlich dort
der Jauch-Joker
fokussiert hat, dann war, also wen ich getroffen habe, war Gregor Meile, der auch im Wein zusammen mit Nett macht. Dann ist ja...
Wer ist das bitte?
Joko, das ist ein Sänger. Ein Sänger, der so ganz viel so Songwriter, Singer-Songwriter-Geschichten
Entschuldigung, macht. Entschuldigung,
das ist mir das... Joko Winterscheid, ah, du, kein Problem.
Und die machen dieses Drei-Freunde-Ding, ne? Also mit dem, da gehört auch noch einer zu, der Schweighöfer.
Genau, Johanna Eller und mit dem, genau, mit dem Schweighöfer. Was ja auch ein recht witziges Projekt eigentlich in dem Sinne ist, habe ich noch nie getrunken.
Habe ich getrunken vor ein paar Wochen.
Vorhin?
Stabil. Ah, also kann man jetzt, also wird man nicht schöner und schlauer von, aber ist alles ganz wunderbar. Gibt's bei, habe ich gekauft bei Rewe, Edeka, so in diesem besser, also in dem, wie man so schön sagt, besser sortierten Weinregal. Die haben ja teilweise schon ein enormes Angebot. Ich weiß nicht, so roundabout ein Zehner und völlig okay. Also so ein Wegtrinkwein, aber ich glaube, genau das ist ja der Anspruch. Also da ist ja jetzt nicht der Anspruch, da das erlesenste große Gewächs des Planeten zu produzieren.
Also angeblich haben die sich da viel Mühe gegeben und am Anfang also so 8 Runden durchgelaufen, wahrscheinlich weil sie auch 4 trinken wollten, bis sie dann einen ersten Wein gefunden haben, der allen dreien gefällt. Ich glaube, das ist aber auch witzig, wenn da so 3 Persönlichkeiten am Tisch sitzen und sagen, also wofür in dem Sinne geben wir uns...
Also weißt du auch, wenn wir das machen würden, wenn wir einen 2,5 Freunde Wein machen würden, also ich bin der halbe Freund, du der ganze, und dann bräuchten wir jetzt noch einen patenten Winter, da würde ich mir das auch, also würde ich zutiefst genau, würde ich das alles kosten wollen und eine Selektionsrunde nach der anderen würde ich da anberaumen. Insofern verstehe ich das. Also das ist ja doch der Spaß.
Hätte bei dir aber andere Gründe als bei mir, deswegen bist du wahrscheinlich nur der halbe Freund und hast wenig Stimmrecht. Was
ja
dem ganzen Erfolg dann eigentlich zuträglich sein sollte in irgendeiner gewissen Weise. Was ich bei den dreien aber einfach wahnsinnig bewundernswert und toll finde, ist zum einen die Beständigkeit am Markt. Also dass jetzt eben auch, keine Ahnung, Joko Winterscheid jetzt in seiner Branche schon über so viele Jahre und sich für so viel Quatsch auch hingibt im positiven Sinne und da aber oftmals sehr viel Tiefsinn dabei hat. Und genauso der Matthias Schweighöfer oder eben auch Juliane Eller, dass die so innerhalb der Branche es geschafft hat, sich sowohl im Social-Media-Bereich als eben auch mit einer durchaus soliden Weinqualität, also dermaßen positiv und mit einem so positiven Image zu etablieren, finde ich sehr, sehr interessant.
Chapeau, würde ich jetzt mal sagen.
Dazu erleben. Wirklich, wirklich ganz groß Chapeau. Thema Promi-Weine haben wir, glaube ich, schon mal durchgekaut, da hatten wir ja schon mal eine Folge. Aber die Pro-Wein war für mich dies Jahr extrem interessant. Nicht nur, weil ich dann erleben konnte, dass du nach der Boot die Hallen nicht komplett zerstört hast, sondern dass da durchaus noch Substanz
ist. Das war übrigens total lustig, da muss ich eine Anekdote erzählen. Da habe ich mich mit dem Messechef, also abends da bei der Boot auf so einer Empfang getroffen, hin und her, und sagte, das ist mit der Pro-Wein ist immer so verrückt. Alle wollen ja hier, es ist ja eine nicht öffentliche Messe. Also nicht öffentlich ist der falsche Begriff.
Nur für Fachpublikum nennen wir das unter uns Profis.
Genau. Aber alle wollen dahin und dann habe ich so rundherum die ganzen Kollegen da von also Journalistenkollegen, die alle so, ja, die haben also 50.000 Ausreden gefunden und der hat auch gesagt, das ist der Hammer, wie viele Journalisten sich akkreditieren. Und die sagen da jetzt nicht, was willst denn du jetzt eigentlich hier, sondern ja, alles klar, kommst du, weil die natürlich auch übers Jahr so aus dem Raum Köln, Düsseldorf kommen natürlich, die brauchst du für die verschiedensten Dinge, als wenn du da PR machst für die Messe. Also insofern kannst du ja nicht sagen, nee, du jetzt zu der Pro-Wein nicht. Er sagt, die Quote ist schon relativ hoch von Journalisten, wo relativ wenig Veröffentlichung am Ende dasteht, die da schon auch so zum Probiertag auflaufen. Das,
weißt du, was das Witzige dieses Jahr
jetzt
war?
Jetzt kommt's.
Die Öffentlichen haben gestreikt. Also in Ach, Düsseldorf stimmt. haben genau an dem ja. Pro-Weintag haben alle öffentlichen Verkehrsmittel da eine kleine Pause eingelegt mit gutem Hintergrund. Also so das, was die Ferienflieger während der Ferienzeit machen, dass sie streiken, haben da die Öffentlichen. Also es waren nahezu alle in irgendeiner Form, die keinen Roller erwischt haben oder die am Taxistand verhungern wollten, angehalten, selber zum Auto zu greifen. Und ich hab mich wirklich, das haben sie vor 5 Jahren mal gemacht, habe mich sehr gewundert, dass nicht an der Ausfahrt Blau-Weiß Düsseldorf stand, ja. Also die Polizei, und da eine kurze Alkoholkontrolle gemacht haben. Vor 5 Jahren haben sie es mal gemacht, Interessanterweise und die...
Wahrscheinlich mit so entsetzlichem Erfolg.
Die Rate war sehr, sehr hoch.
Ey, scheiße, das machen wir nicht nochmal.
Ja, das ist natürlich dann eben doch fatal für so eine Messe. Also die ja doch schon ein gewisses Volumen letztlich, also ein fast unüberschaubares Volumen eingenommen hat. Also mittlerweile geht es, ich glaube, bis Halle 15 oder 16, die dort bespielt werden. Jetzt mittlerweile sind die Gänge auch breiter geworden. Es hat das Ganze so ein bisschen entschleunigt, aber es ist natürlich auch unüberschaubar geworden. Aber es war großartig. Für mich war es dieses Jahr das erste Jahr, wo ich eigentlich mehr Netzwerk und mehr Freunde getroffen habe oder eben Kollegen getroffen habe und ganz, ganz viele Termine hatte und eigentlich kaum zum Probieren kam. Aber warst du mal auf der Prowein?
Nee, du nimmst mich ja nie mit.
Das würde ich jetzt für nächstes Jahr in der Tat ganz, ganz intensiv einplanen und es gibt da tolle Möglichkeiten.
Nein, also ja, gab es irgendwie, aber ich habe es tatsächlich immer nie geschafft. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Es hat sich nicht ergeben. Aber wenn wir das entschlossen, ja, voller Entschlossenheit angehen und schon mal den Termin blocken, dann glaube ich, haben wir eine Chance. Da können wir da als W&W Weinpaar aufkreuzen. Da können wir so mit Fähnchen.
Vielleicht machen wir da so eine kleine Filmgeschichte draus, ähnlich wie seinerzeit hier Klaas Heuwer Umlauf und Joko Winterscheid bei der Berliner Weinmesse, die sich da mit ganz viel Erfolg abgeschossen haben. Kennst du den Film?
Selbstverständlich.
Lustig und peinlich zugleich, aber eine tolle Idee.
Na gut, also diese Art von Trinkspielen also haben die ja, oder diese Art von, das haben die ja schon sehr oft gemacht. Auch, wie hieß denn der?
Das Kram? Also, Zirkus Halligalli. Ich kenne nur das eine.
Also Zirkus Halligalli. Da kam ja übrigens auch dann eben die Liebe zu Joko Winterscheid auf, der eben dann, nee Quatsch, zu, nicht Joko Winterscheid, zu, wie heißt der Schweighöfer. Der dann auch all diese Trinkspiele vor laufender Kamera mitgemacht hat. Und die haben sich ja wirklich da, und diese Art von Spielen sich irgendwie, dann, dass du trinkst immer mehr, der eine macht einen Witz, der andere darf nicht lachen und so weiter. Das haben die ja auch bei MTV schon gemacht. Oder wer ist hier MTV? Wie war also wo Joko und Klaas angefangen haben. Also das eine der schönsten Sachen war Porno-Ping-Pong. Da haben die sich, sind sie in eine, also als es noch so Videothek, gibt es vielleicht auch immer noch, weiß ich nicht, sind so in eine Porno-Abteilung von der Videothek gegangen und haben sich die Titel vorgelesen. Ja? Also Aufstand der und der andere durfte nicht lachen, was quasi überhaupt nicht funktioniert hat. Also die haben beim Vorlesen schon gelacht und das war der Knaller. Also so ging das los. Siehst du, und dann endet es am Ende zivilisiert beim Weintrinken auf der Messe. So können Karrieren gehen.
Sozusagen, genau. Und
wir sollten uns da irgendeine
schöne Sache draus machen, weil es ist in der Tat eben sowohl für einen Profi als eben auch für einen Interessierten, der da Zugang hat, sehr, sehr interessant, weil mittlerweile sich eben auch sehr viele renommierte Weingüter nicht herablassen, aber durchaus eine Wichtigkeit, eine Wertigkeit dabei sehen, dieses Physische wieder zu erleben, also angefasst zu werden, gesehen zu werden, dort eine Präsenz zu haben. Also es gibt unter anderem Tasting, wo sehr viele auch berühmte Bordeaux-Chateaus sich
entstell dich eingeben.
Die Möglichkeit hast, einen Bordeaux-Jahrgang in der kompletten Breite eben zu probieren, ohne eben von Weingut zu Weingut reisen zu müssen oder eben zu einem super elitären Club zu gehören. Du hast die Möglichkeit, viele große Gewächse zu probieren. Es gibt teilweise ganz, ganz spannende Geschichten, wo du Verkostungsstrecken zum Beispiel von Weinbaugebiet der Loire oder von der Loire hast, wo du ganz viele verschiedene Sancerre oder Parfumé miteinander vergleichen kannst, wo du das Burgund von Norden nach Süden probieren kannst, wo du die Rhone in der Gänze und Breite verkosten kannst. Du kannst sehr viele Überseeweine, kannst Weine aus England, aus Chile, Uruguay, also gerade die verschiedenen Vereinigungen der jeweiligen Regionen stellen teilweise sehr viele Mittel zur Verfügung, damit sich eben auch sehr unbekannte Weingüter dort präsentieren können. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte und eigentlich schade, dass die ganze Sache nur über 3 Tage geht, weil man es gar nicht alles abtrinken kann. Also das ist in der Tat in dem Sinne ein Riesenproblem. Ich finde es manchmal schade, wenn du hingehst. Und ich erzähle das jetzt nur so ausführlich, weil man meistens als Privatmensch da keinen Zugang hat und das ja trotzdem eine relativ spannende Geschichte ist. Und in den deutschen und österreichischen Hallen ist es geknüppelt voll. Also da schlagen sich die Leute fast um die Gläser. Und in den Hallen, keine Ahnung, Uruguay oder Indien oder Israel sind eigentlich kaum Leute. Wobei das eigentlich so bedauerlich ist, weil du dort mal endlich die Chance hast, dass in der Breite und dann teilweise in der Jahrgangstiefe und dann bückt sich noch einer und findet unterm Kühlschrank noch eine Flasche mit was ganz Seltenem zu verkosten. Und das finde ich also eine in der Tat richtig, richtig tolle und spannende Messe. Und interessant, dass dieses Thema Messen und eben auch Weinmessen im Großen wie im Kleinen wieder auflebt und man da den Kontakt, den komprimierten Kontakt zu den verschiedenen Weinproduzenten wieder finden und suchen kann. Gibt es in Hamburg eine Weinmesse? Ich glaube nicht, ne? Oder? Früher gab es eine Weinmesse in Hamburg, den Weinsalon.
Ja, naja gut, es ich gibt natürlich nicht, in der, wie heißt denn das Ding nicht, Internorga, hier diese, ist
Internorga? Internorga gibt es noch, also es ist eine Gastromesse, da gibt es noch einige
Weinproduzenten. Genau, das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde, wo noch sowas in bisschen konzentrierterem Maße auftaucht, aber nein, dabei ist ja...
Ist, glaube ich, die größte Gastromesse in Deutschland, die Internorga.
Ja, aber ihr seid jetzt keine Weinmesse.
Das stimmt.
Aber, ne, also so.
Aber da gibt es ja da auch immer einen gewissen, wie ich eben schon sagte, Weinanteil.
Da gibt es halt in Hamburg so viele Weinhändler und mit der großen Konzentration auf, wie ich immer das Gefühl habe, auf Bordeaux. Aber also wenn ich hier durch Emmendorf schlinge, dann ist das Hauptthema. Hm. Oder Winterhude. Oder.
Es gibt auch ein gewisses Grundpotenzial an potenten Weineinkäufern, also an Weingenießern. In Hamburg und gerade in Eppendorf,
wo der Mittags-Bordeaux auch einen Huni mal kosten kann. Ist bist du sprachlos geworden?
Nee. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte diese Kunstpause einschieben, um zu sehen, ob da noch irgendwas kommt von dir. Oder
nee,
ob du dich also selber erschrocken hast von deiner Aussage. Aber ein 100er ist in dem Sinne in einem gewissen Bordeaux-Segment mittlerweile gar nicht mehr so. So viel, und ich hoffe, das klingt nicht snobistisch, aber du bist ja da schon. Also gerade bei dieser Chateau-Breitenverkostung oder Horizontalverkostung, wo du viele Chateaus miteinander probieren, oder wo ich das durfte, viele Chateaus miteinander probieren durfte, da ist ja der Einstiegspreis dann schon im dreistelligen Bereich, was dann aber dort aufgrund eben auch der globalen Präsenz gar nicht so hoch ist. Ich hatte aber in der Tat eine sehr interessante Verkostung von einem nicht unrenommierten Importeur im Profisegment, der uns Sommi die Chance gegeben hat, sehr viele renommierte Weine mal wieder in der Breite zu verkosten. Und es gibt ja so gewisse Namen, die auch wir eigentlich recht selten probieren dürfen und dann aber trotzdem ja irgendwo zur Sprache bringen, dann teilweise in Diskussionen mit Konsumenten, in die Waagschale werfen müssen, aber selber eigentlich auch die wirtschaftlichen Mittel oftmals gar nicht haben, keine Ahnung, einen Wein für 5 oder 7 oder 800 Euro dann täglich zu trinken. Und wenn wir dann die Chance haben, das eben zu verkosten, können wir es zum einen objektiv, weil wir es nicht bezahlen müssen, dann kannst du einen Wein ja eigentlich nur wirklich sehr objektiv bewerten, wenn er dich selber dann wirtschaftlich nicht belastet. Und das dann eben auch im Vergleich zu sehen, also dass man eben große Namen aus der Toskana, aus dem Piemont mal wieder probieren kann, aus dem Burgund, was teilweise sehr interessant war, aus der Neuen Welt, aus dem Bordeaux. Und das ist schon sehr, sehr gut. Also ich finde, die Prowein in der Qualität hat enorm zugenommen im Vergleich zu vor, keine Ahnung, 10, 15, 20, 30 Jahren. Und viele sehen einfach auch ihre Chance, sich da wieder zu präsentieren. Und weißt du, was ich extrem interessant und witzig fand?
Jetzt bin ich wieder aufgewacht. Was denn?
Meine erste Prowein war 1997, als ich das erste Mal nach Düsseldorf gefahren bin, damals noch in einer Jugendherberge geschlafen.
Da habe ich Zivildienst gemacht gerade.
Und damals standen auf den Gängen noch Aschenbecher.
Ha, ja, das ja.
Mit dem Hinweis, also Weinprofis rauchen nicht, bitte hier in den Hallen nicht zu rauchen. Die Leute haben sich natürlich nicht dran gehalten. Und die standen damals noch. Ja, zumindest
nicht am 20.
noch,
Glas, da saßen alle, haben alle
die... Irre, die standen an den Ständen, hatten in der linken Hand eine Kippe oder eine Zigarre und in der rechten Hand das Weinglas.
Herrlich.
Und da wurde mir eben so richtig gewahr, dass wir damals um 2000 noch im Restaurant, teilweise Tisch an Tisch, die Aschenbecher gewechselt haben. Heute unvorstellbar. Dass du im 3-Sterne-Restaurant und daneben dir, der hat so eine runtergepafft. Und du hast dann gegessen, es war normal. Und ich erinnere mich an den Aufschrei der österreichischen und dann später der deutschen Gastwirte, dass man eben im Restaurant nicht mehr rauchen darf. Wir gehen alle pleite und es wird alles ganz, ganz schrecklich. Also es waren ja wirklich spektakuläre Zeiten
damals. Und es ging so schnell. Also es ging mir ja, also mir war das ziemlich bums, weil ich jetzt gar nicht so der Raucher war, aber ich war so schnell dabei, dass ich in einem Restaurant oder in der Bar oder irgendwas, wo dann noch irgendwie, dann doch noch irgendwie geraucht wurde oder irgendwie ab 10 und so, ich da auch keinen Bock mehr hatte hinzugehen. Also diese Lebensqualität, ja, dass du, wenn du abends weggehst, eben dann nicht mehr deine ganzen Klamotten waschen musstest und alles zum Auslüften weghängst und so, das fand ich schon, finde ich eine tolle Verbesserung der Lebensqualität. Ich kann mir das sowas nicht mehr vorstellen. Naja, ich konnte mir das, also mir ging das, dadurch, dass ich ja viel in Italien war, da hat man ja tatsächlich im Restaurant, wenn man das hätte können, gar nicht so doll geraucht. Die haben alle draußen geraucht. Da kommt natürlich das Klima dazu, ne? Muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Da war das natürlich viel charmanter, rauszugehen. Dann geht man da ja auch viel mehr mit Kindern essen. Ja, und vor den Kindern rauchen, das war noch nie so populär.
Naja, gut, ich hatte auch andere Zeiten während meiner Kindheit, wo wir da irgendwie in einer 5 Quadratmeter.
Ich habe keinen Witz, ich habe neulich
mit 10 Leuten saßen und
dann an der Kreuzung gestanden, neben mir so ein SUV, vorne die Mutter, also zu natürlich, weil es geregnet hat hier in Hamburg, die Mutter geraucht, hinten 2 Göhren drinne. Habe ich auch gedacht, so echt, das gibt's das noch? Ja. Gut, früher hat da keiner drüber nachgedacht, aber heute ist ja durchaus, und die Kinder waren, weiß ich nicht, 5, 6, 7 so, ja, also festgetackert in ihren Kindersitzen und Mutti hat vorne richtig geschmückert. Mein lieber Schwan, ey. Oh.
Also schön, wie die Zeiten sich entwickeln, dass es nicht das Gesündeste auf der Welt ist, das wissen wir ja mittlerweile und da braucht man nicht so viele Fachartikel zu lesen. Sollen wir den Topf zumachen?
Jetzt, herrlich, Michael, wunderbar. Ist nämlich, so, so nach dem Rauchen. Es war nämlich tatsächlich doch so spannend, dass ich es nicht geschafft habe, zu meinem Kaffee, zu meiner Espresso Rocket Machine.
Das war für dich spannend, weil du so viel geredet hast, so gerade am Anfang.
Ja, stimmt, ich durfte auch mal was sagen. Ich hoffe und wünsche mir, dass unsere Ausflüge in die Welt der Filmproduktion irgendwie jetzt keinen zutiefst gelangweilt haben.
Mich hast du es nicht, weil ich finde es sehr spannend, weil es für mich halt eine sehr...
Von Hollywood nach Düsseldorf ist, finde ich, der Titel heute, oder?
Nee. Sozusagen, ist ja... Ja, mehr oder weniger von Oscar und Prowein. Also alle.
Also das mit der Prowein nächstes Jahr gehen wir auf jeden Fall an. Da muss aber mein lieber Freund, der Jan Heikroth vom geschätzten Sender, dem RCL, der muss mit. Weil der nämlich, Jan, falls du es hörst, den habe ich als jungen Reporter betreuen dürfen. Und der war ein großer Verfechter des Bieres. Und den habe ich zum Wein gekriegt. Zum Wein und zum Kaffee. Der hat früher immer nur Bier und Red Bull getrunken. Und inzwischen ist er bei Wein und Espresso. Finde ich, ist eine, also an sich positive Entwicklung.
Wie hast du das geschafft?
Vorbild. Also, was soll denn die Frage? Nein, aber so auf Produktionen habe ich natürlich immer dazu geneigt, mir einen Wein zu bestellen oder war dann bei irgendwelchen Dingen ja auch immer mit irgendwelchen Autos unterwegs, in denen Kühlboxen mit Wein dabei waren und ist auch eine positive Färbung, oder nicht? So ein Bierchen geht trotzdem bei...
Ich freue mich aufs nächste Jahr, wir werden berichten, also so wie wir letztes Jahr darüber berichtet haben, dass die es ja nochmal aufgegriffen haben, spätestens nächstes Jahr.
Dann machen wir einfach so einen angeschickerten Podcast von der...
Komm, mach jetzt.
Also wiederhören.
Ja, genau, das können wir auch. Bis dann. Ciao, tschüss.